Und heute begrüßt sie Rainer Veit zu feinster Konfiserie aus Tunesien, zu Espressotassen aus Kaffeesatz und zum Besuch eines ziemlich tollen neuen Restaurants mit wirklich spannender Küche, das Toulouse-Lautrec, zu finden in der Kreuzberger Fichtestraße. Und neben dem Herz und Niere hat die Fichtestraße jetzt mit dem Toulouse-Lautrec gleich zwei bemerkenswerte Restaurants zu bieten. Gastgeberin Ilona Scholl und Küchenchef Max Strohe sind die treibenden kulinarischen Kräfte hinter Toulouse-Lautrec. Und zunächst sprach ich mit Max Strohe über seinen Küchenstil und seinen Werdegang.
Ich bin Pfälzer, in Ahrweiler geboren, habe 1997 die Kochausbildung oder Ausbildung zum Koch begonnen im Restaurant und Hotel Hohenzollern an der Ahr. Das war so diese Schmiede, die mir dann irgendwann auch die Liebe zum Kochen tatsächlich beigebracht hat. Anfangs war es eher nur so ein Beruf.
Und was hättest du nach Berlin verschlagen?
Das war tatsächlich damals die Liebe. Und ich wollte eigentlich nur ein Wochenende bleiben und bin dann da geblieben.
Und dann war es irgendwann Zeit, nämlich vor kurzem, fürs Toulouse-Lautrec. Früher war das Cochon Bourgeois. Hier drin Toulouse-Lautrec klingt französisch, schreibt sich anders, als man es üblicherweise gewohnt ist. Es sind schon ziemlich kühne Kompositionen, die es auf der Karte gibt. Oktopus plus, dann hebt schon auf, ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Das Rinderschinken, Cecina de Leon, ja.
Mit gestocktem Erbsensaft, Ziegenkäse und Bergamott zum Beispiel. Ochse kommt gerne vor. Ochsenschwanz, Ochsenmark?
Ja, Ochse. Also wir haben so ein bisschen für uns entdeckt, in der Küche das Ochsenmark zu nutzen als Eiersatz oder auch als Butterersatz tatsächlich. Und wir hatten lange Zeit jetzt ein Tartar auf der Karte von der trockengereiften alten Milchkuh. Und von dieser Milchkuh haben wir dann auch dieses Mark quasi gekriegt. Das lassen wir aus und später haben wir es dann einfach bei Zimmertemperatur unter das Tartar gerührt, was im Tartar auch ganz wichtig ist, dass es nicht kalt ist oder kühlschrankkalt. Das macht es ja häufig irgendwie, dann geht der Geschmack ja flöten und dann untergehoben. Und so machen wir das quasi bei dem Risotto jetzt auch mit dem Räucheraal und der Kirsche, dass wir statt Butter und Parmesan halt das Ochsenmark drunter heben. Und es gibt einen super Geschmack, glänzt wunderschön und so weiter und so fort. Man könnte es vielleicht als eine europäische Küche beschreiben, weil es halt nicht deutsch und nur aus der näheren Region kommt. Und was wir nicht wollten, war es jetzt moderne deutsche Küche zu machen.
Und die Vielfalt der Produkte, die es gibt, halt auch nutzen können, von Foie Gras angefangen über Oktopus, Jakobsmuschel, spielt ja alles eine Rolle.
Ja, spielt alles eine Rolle, genau. Also es sind halt Sachen, die wir auch selbst gerne essen. Es gibt ja auch einfache Produkte. Ne?
Es gibt, nicht hier es gibt weniger exotische Produkte, aber ja. Dann kommt was ins Spiel, nämlich Zutaten, Beilagen oder raffinierte Verfeinerungen, mit denen man auch nicht unbedingt rechnet. Bergamott taucht dann manchmal auf. Oder hier, Entrecôte mit Kimchi. Pflaume, Kimchi, Mais, Erdnuss, wild.
Das ist wild, ja. Ja, gut. Da ist der Gedanke, wir hatten das vorher mit dem Hirsch aufstehen. Der Gedanke ist eigentlich wirklich tatsächlich dem ganzen schweren Gericht durch den Kimchi so eine Leichtigkeit zu verschaffen. Der Mais gibt die Süße, Erdnuss ist Crunch und als Chip da, also einmal karamellisierte Erdnuss und Erdnusschip. Und die Pflaume ist die Säure in dem Fall. Also das ist diese fermentierte Ume-Boshi-Pflaume. Und die kommen dann aufgekocht mit Pflaumenwein und passiert und püriert und so weiter und so fort. Und dann geht das in eine gute Richtung.
Mit wie vielen Jungen stehen Sie in der Küche?
Wir sind so zweieinhalb quasi. Also es gibt noch den Gordon, das ist mein Sous-Chef oder mein einziger Koch. Und dann gibt es noch den Marcel, der macht so eine Mischung aus Spüler und Küchenhelfer.
Wie auch häufig wird im Toulouse-Lautrec die Karte wechseln oder geht einfach mal ein Gericht weg, ein anderes kommt, aber nicht so alle drei Monate gibt es eine neue Karte.
Punkt. Genau, wir machen das genau so. Wir gucken, wie was läuft, wie es angenommen wird. Und wie lange es uns auch Spaß macht, das einfach zu servieren. Wir hatten jetzt eine unheimliche gute Resonanz bei diesem Spiegelei Royal. Und deswegen läuft es halt jetzt einfach immer weiter. Und es war eigentlich nur so eine aus der Not geborene Situation, also ein Gericht quasi, weil wir nichts anderes großartig da hatten. Das war jetzt gar kein kreativer Geniestreich oder so. Und das Menü versuchen wir aber dann halt komplett auszutauschen. Also die Gänge im Menü werden sich also nicht einzeln verändern, sondern das machen wir dann zwischen 4 und 6 Wochen oder so.
Dann bleiben wir doch mal kurz beim Spiegelei Royal. Das ist ja offensichtlich sowas wie ein Signature-Dish, ohne dass man es wollte, geworden. Aber vielleicht sollten wir das nochmal erklären, dass das Zusammenspiel dessen, was da alles auf dem Teller zusammenkommt. Also das Spiegelei, Jakobsmuschel, Sellerie, Aprikose, Nussbutter und Botarga, also getrockneter Fischroben.
Für das Spiegelei Royal gibt es diese Onseneier, diese lange Zeit, 65 Grad, 60 Minuten gegarten Eigelbe. Und die Jakobsmuschel konfieren wir quasi in der Nussbutter. Der Sellerie kommt als Creme, also quasi als feines Püree, auch mit Butter und Sahne gegart, ein bisschen Vanille drin, Orangenabrieb. Und dann gibt es die Aprikose, was gibt ja jetzt keine frischen Aprikosen, also gibt es Dörr-Aprikosen. Und die sind so ein bisschen übergossen mit einem Sud aus einem Karamell, Cognac, Essig und so weiter und so fort. Und die bilden so eine süß-saure Sockel für die Jakobsmuschel, die wir da drum drapieren. Dann spritzen wir das Selleriepüree drauf, legen das Eigelb drauf und reiben den Butaga drüber.
Jetzt hüpfe ich mal in das Menü. Da gibt es Hühnchen in zwei Gängen.
Dann hatten wir die Keule einmal drauf, in so einem Tandoori-Style-Gericht quasi. Und haben die Wings dann halt auch zu diesen Tandoori-Chicken-Wings gemacht. Die gibt es mit diesem Joghurt und anschließend gibt es die Brust, die Hühnerbrust.
Pulpo, Paella, Creme und die Brust.
Richtig. Da ist der Gedanke ein bisschen gewesen, einfach eine Paella zu machen tatsächlich. Macht man ja schon mit Kaninchen oder mit Huhn und so weiter. Und dann war die Frage, wo wir den Reis da unterbringen. Und dann haben wir quasi einen Sud gekocht aus Krustentierkarkassen und darin später dann den Paella-Reis gekocht. Wie gesagt, also wirklich zu Matsch gekocht und dann wird der püriert, Safran, die üblichen Gewürze und dann gibt es da so eine feine Creme dazu. Da gibt es ja auch die Möglichkeit Trauben, es gibt häufig Trauben in Paella und wir haben dann einfach gedacht, Traube und Käse passt super. Das ist ja eine klassische Kombination. Was nehmen wir dafür in Käse? Dann haben wir ein bisschen rumprobiert und so weiter und so fort. Und der brennende Moor-Käse ist ja auch, wird ja häufig schon mal mit Viech kombiniert und das gibt es dann so diese Zusammenstellung.
Wenn man das jetzt hört und noch nicht gegessen hat, kann man ja durchaus mal fragen, ist das nicht vielleicht alles ein bisschen viel auf einem Teller in einem Gericht?
Ja, das könnte man meinen, aber wir versuchen schon tatsächlich auch nicht so viele verschiedene Geschmäcker auf den Teller zu bringen. Dann schmeckt es, als wäre es eins.
Soweit Max Strohe über seine Idee vom Kochen, die er in seinem Restaurant Toulouse-Lautrec verwirklichen will. Gemeinsam mit Ilona Scholl, die gleichermaßen für Service wie Weine und Getränke verantwortlich ist. Die Einteilung der Weine in klassische Schönheiten, Rubensweine und Freakstoff ist wohl überlegt. Ilona Scholl.
Natürlich kann man das nach Regionen machen oder nach Trauben oder nach Ländern. Allerdings erschien es uns viel, viel griffiger zu sagen, es gibt eine Rubrik, die heißt klassische Schönheiten. Da bekommt ihr im Grunde genommen das, was ihr vielleicht erwartet, wenn ihr gelber Muscatella lest oder grüner Veltliner. Dann gibt es eine Kategorie, die Rubensweine heißt und da habt ihr richtig kräftig was im Glas. Und dann gibt es was Freakstoff heißt und da wohnt dann die Überraschung. Und ich finde das inhaltlich oder sinnlich viel, viel griffiger, als wenn ich jetzt weiß, ich habe hier ein Sauvignon Blanc aus Rheinhessen oder so. Bei den Weinen, die wir offen haben, ging es erstmal darum, dass wir eine gewisse Bandbreite abdecken. Ne? Dass wir sagen können, okay, es gibt hier einen frischen, freundlichen, saftigen Riesling. Wir haben einen säurearmen Wein. Dann haben wir noch einen Wein, der ein bisschen Restsüße aufweist, den Gumpolz-Kirchner. Und damit haben wir, trotz der Tatsache, dass es sich nur um drei Weine handelt, ein relativ breites Spektrum abgedeckt.
Und die Preise für Essen und Trinken im Toulouse-Lautrec sind absolut stimmig und bleiben bei den Hauptgerichten unter 30 und ein Sechsgang-Menü kostet 69 Euro. Das ist fair und eine spannende Küche ist garantiert, das Toulouse-Lautrec in der Kreuzberger Fichtestraße 24. Vor ein paar Wochen und auf der Suche nach Süßem bin ich in der Pralinenabteilung im KDW auf Laila aufmerksam geworden. Laila, das ist orientalische Konfiserie aus Tunesien. Sesam, Nüsse, Honig, Rosenwasser und. In der Familie Buricha hat die Konfiserie Tradition und die Köstlichkeiten basieren auf Rezepten der Oma. Und dann war es für Armin Buricha Zeit, die Douceur d'Orient auch außerhalb Tunesiens bekannt zu machen.
Das war eigentlich kurz nach der tunesischen Revolution, wo man gesehen hat, dass es viel Arbeitslosigkeit gibt bei der tunesischen Jugend, also viele Leute mit Abschluss, mit einem guten Niveau, aber keine Jobs. Also habe ich mir gedacht, was kannst du machen, um eben Arbeitsplätze in Tunesien zu schaffen und auch Tunesien unter dieser süßen oder raffinierten Salzseite bekannt zu machen. Und dann haben wir wieder eine kleine Manufaktur gegründet in Tunis und haben angefangen eben 2012, Anfang 2013, das wieder herzustellen. Also das war nicht so einfach. Es gibt natürlich diesen großen Vorurteil in Deutschland, dass orientalische Spezialitäten sehr süß sind, weil man einfach eher die türkischen Spezialitäten kennt. Die sind dann richtig süß mit sehr viel Honig und so weiter. Also wir sprechen hier von tunesischen Spezialitäten und auch von einer raffinierten, gehobenen Konfiserie. Und eigentlich je gehobener, je raffinierter, desto weniger Zucker verwendet man. Also das sind alte Rezepte, die schon von Anfang an edel waren. Wir verwenden überwiegend Zutaten, die in unserer Region vorhanden sind. Also wir kommen, wie gesagt, aus Tunesien, produzieren dort. Um genauer zu sein, kommen wir aus dem Süden Tunesiens, aus der Stadt Sfax. Und die ist auch sehr bekannt eben für diese Konfiserie. In Sfax oder um Sfax rum ist sehr viel Mandelanbau, auch viel Pistazienanbau. Ein bisschen südlicher ist die Sahara. Dann sind diese Dattelpalmen, diese Oasen. Und eben, wir verwenden die Dattel aus dem Süden Tunesiens, eine ganz besondere Sorte, die Finger des Lichts heißt. Eine Sorte, die relativ hell und durchsichtig ist. Die ist relativ weich, nicht zu süß, saftig. Die hat wirklich sehr, sehr viel Aroma. Das Gleiche trifft für die Nüsse zu. Die verarbeiten wir wirklich selber von A bis Z. Wir kaufen die Mandeln mit der Schale. Das Gleiche trifft für die Pistazien zu und für die anderen Nüsse.
Wie viele Menschen in Tunesien haben Sie Arbeit gegeben oder hat Leila Arbeit gegeben?
Im Moment 6 Leute. Leute in der Produktion. Wir haben versucht, auch gezielt Leute mit Abschluss zu rekrutieren. Das ist auch, sind eben die Leute, die die tunesische Revolution gemacht haben, also Abschluss, aber ohne berufliche Aussicht. Das ist im Moment, wie gesagt, eine kleine Mannschaft von 6 Leuten, aber wir haben vor, eben weitere Personen einzustellen.
Soweit Amin Buricha, der Geschäftsführer der Konfiserie Leila. Weitere Informationen hierzu und zu den anderen Themen der Sendung finden Sie selbstverständlich unter inforadio.de. im Netz. Und zum Ende der Sendung noch einen Espresso aus einer Espresso-Tasse, die überwiegend aus Kaffeesatz besteht. Auf die Idee musste ja früher oder später jemand kommen und der Produktdesigner Julian Lechner ist darauf gekommen. Und wie?
Indem man erstmal selber gerne und viel Kaffee trinkt. Das Ganze hat angefangen mit einem Studienprojekt, wo ich in Norditalien auch studiert habe, in Bozen. Jeden Morgen Espresso getrunken, nachmittags Espresso getrunken und irgendwann kam mir die Frage auf, was passiert eigentlich mit dem ganzen Kaffeesatz, der da täglich anfällt und entsorgt wird.
Trotzdem ist es ja noch ein bisschen ein weiter Weg, wenn man den Kaffeesatz vor sich hat und die Idee mit den Tassen. Es reicht ja nicht, den einfach ein bisschen zu pressen.
Das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich habe den gesammelt und dann erst mal ein halbes Jahr verschiedene Tests und Ideen angewendet. Hatte dann zum Glück verschiedene Helfer und auch Know-how chemischerseits. Habe dennoch erst mal in meinen Möglichkeiten angefangen zu experimentieren mit Zucker, kleine Tassen verhärtet, dann 1-2 Espressi festmachen können, die man wirklich daraus trinken konnte. Hab dann aber irgendwann den Weg zu den passenden pflanzlichen Leimen gefunden, die das Ganze verhärten und langlebig machen.
Ist das denn hygienisch sauber?
Genau, das war auch sehr wichtig, dass das Ganze den Hygieneanforderungen entspricht. Wenn man den sammelt, dann muss man den hygienisch richtigen Metallformen aufbewahren. Dann wird er erhitzt und durch das Erhitzen nochmal unschädlich gemacht und dann eben in die einzelnen Bestandteile zerlegt mit dem Polymer. Es ist so, dass sich dadurch die Oberflächen im Prozess versiegeln. Das heißt, der Kaffee als solcher wird nicht ausgespült, der bleibt beständig. Das Ganze ist dann wie so eine Art Keramik-Feststoff-Oberfläche, würde ich sagen.
Aber er riecht,
genau. Das ist das Interessante, dass er riecht. Er verliert zwar den Geruch nach 2-3 Wochen. Da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Die einen finden das total toll, dass die Tassen danach riechen und kaufen und schlagen sofort zu. Und dann gibt es natürlich auch Kaffeeliebhaber, die um Gottes Willen gar keinen Geruch und sensorisches Zusatz haben wollen. Da gibt es eventuell in diesem Jahr noch eine Erweiterung mit einer neuen Tasse, die eine doppelte Beschichtung hat, wo dann auch gar keine Gerüche und sonstigen geschmacklichen Sachen übertragen werden.
Wie viel Gramm, Kilo, Pfund brauche ich für eine Tasse und eine Untertasse?
Es sind circa 36 Gramm, 40 Gramm Kaffeesatz, die wir für ein Set, also Tasse und Untertasse, brauchen. Dann kommen noch diese pflanzlichen Leime und zum Teil auch noch Flachsfasern. Da ist man dann insgesamt bei 100 Gramm.
Spülmaschinen geeignet sind diese Espresso-Tässchen inklusive Teller dann auch noch. Und vor allem, sie fassen sich auch sehr schön an. Und auch dazu finden Sie weitere Angaben auf inforadio.de. Ralf Veit sagt Danke fürs Zuhören und auch 2016 gilt, essen Sie gut und kochen Sie gut. Für sich und lieber noch für andere. Aufgegabelt wird wieder nächste Woche.